Es ist Donnerstag, der 7. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Nun hat ja ein abgehörtes Gespräch führender deutscher Luftwaffenoffiziere für viel Wirbel gesorgt. Verbreitet wurde es von russischen Staatsmedien. Was wollte Russland damit bezwecken?
Ich glaube, ganz viele Dinge, ne, die Russland damit gemacht hat. Also erstens mal Einfluss nehmen auf das, was wir in Deutschland diskutieren und wann wir es diskutieren. Das ist ja, glaube ich, das, was man da als Möglichkeit gehabt hat. Denn was man sich vorstellen muss, ist, dieses Gespräch hat ja offensichtlich schon am 19.02., also im Februar, stattgefunden. Und Russland hat offensichtlich versucht, einen Moment abzupassen, zu dem diese Informationsschnipsel bei uns größtmögliche oder gute Wirkung einfach entfalten können. Das ist eine bewusste Aktion gewesen, nicht sozusagen schon am 19.02., sondern am 20.02. oder am 20.02. das rauszuhauen, sondern 3 Wochen später, als es irgendwie in die Debatte gepasst hat. Und was zumindest als Ergebnis rauskommt, ist, dass das alle irgendwo in so einer Ecke drin sind. Der Kanzler hatte sich am Montag geäußert, warum er Taurus nicht liefern will. Und damit die ganze Debatte ist auch ohne den sozusagen russischen Beitrag zur Desinformation schon schief gegangen. Und dann kam am Ende der Woche im Grunde noch dieses Leak da rein, nee, nicht das Leak da rein, sondern die russische Kampagne mit da rein, mit Hilfe eines solchen Leaks hier im Grunde genommen nochmal die Akteure zu weiter in ihren Ecken, in die sie sich positioniert haben, sozusagen dort zu halten. Warum? Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu verstehen. Dahinter ist ja eine überhaupt nicht schwer zu verstehende politische Mechanik in Deutschland, dass natürlich klar die Opposition das aufnehmen muss und auf den Kanzler eindrischt, die SPD innerhalb des Bundestages die Reihen schließen muss, ohnehin schon nach der Taurus-Geschichte, jetzt aber umso mehr mit dem Leak. Und so, dass im Grunde genommen aus einer russischen Sicht, genauso wie es für unsere Partner total berechenbar ist, was hier passiert ist, natürlich auch für Russland total berechenbar ist, weil es alles transparent ist, was hier zurzeit passiert. Ne? Und die einzige Möglichkeit, vielleicht kommen wir dann nachher auch schon noch etwas mehr darauf zu sprechen, um damit tatsächlich umzugehen und nicht das russische Spiel zu spielen, ist tatsächlich zu sagen, wir verhalten uns anders in diesem Moment. Ne? Was total, also es klingt total fantasievoll oder sozusagen abgespaced, dass der Friedrich Merz jetzt nicht mehr der Friedrich Merz ist als Oppositionsführer und sagt, jetzt knöpfe ich mir den Kanzler vor, sondern sagt, nee, Moment, wenn ich mir den Kanzler vorknöpfe, auch wenn es meine Rolle ist als Opposition, dann spiele ich das Spiel der Russen. Und die Frage ist, was ist mir jetzt wichtiger und wie reagiere ich so, dass ich meinem Feind sage, nämlich das ist nicht der Kanzler, sondern das ist Moskau, nee, ich lasse mich von euch nicht vorführen.
Wenn man sich die Reaktion der Politik anschaut, dann war die ja weitgehend in ihrem Sinne. Also dass sie eben gesagt haben, wir spielen Putins Spiel nicht, insbesondere auch bei Pistorius, dem Verteidigungsminister. Aber das, was Russland macht, Propaganda, Desinformation zu verbreiten, richtet sich ja normalerweise nicht an die erste Reihe der Politik, von der man professionelles Verhalten erwarten kann, sondern an die allgemeine Bevölkerung. Unmittelbar nach diesen Taurus-Leaks wurde jetzt in russischen Medien darüber spekuliert, welche Brücken in Deutschland man denn als Vergeltung für eine Zerstörung der Brücke auf die Krim angreifen könnte. Und das ist ja klares Ziel, damit Angst und Unsicherheit in Deutschland zu verbreiten. Glauben Sie, dass solche Kampagnen Aussicht auf Erfolg haben?
Ich fürchte ja. Also man darf Russland weder überhöhen noch sozusagen als völlig dumm darstellen. Was, glaube ich, der Kreml und die russischen Geheimdienste extrem gut verstanden haben, ist, wie deutsche Gesellschaft funktioniert. Das haben sie so lange beobachtet, ist vielleicht jetzt auch keine Rocket Science, aber das können sie. Das heißt, das Verständnis, was erzeugt eigentlich Angst? Und ich meine, Angst ist ja auch wiederum was die DNA des russischen Gewaltapparates ist. Also das können die wunderbar. Viele andere Sachen, wie sozusagen Krieg im 21. Jahrhundert, können sie offensichtlich nicht so gut, aber okay. Und deswegen glaube ich, müssen wir davon ausgehen, dass das unheimlich gut verfängt, weil auch Russland keine Aktionen macht, die nicht erfolgversprechend sind. Es gibt sozusagen immer eine sogenannte Ökonomie, also früher hieß es sozusagen the economy of force, hier ist es more the economy of conflict. Sie machen keine Aktionen, die wenig effizient sind. Auch wenn sie viele Optionen haben, nutzen sie erstmal das, was am besten funktioniert. Und ich gehe davon aus, dass, weil die Russen eben so viel Erfahrung haben damit, wie sie uns beeinflussen können, dass sie hier Mittel anwenden, von denen sie davon ausgehen können, dass sie relativ effektiv sind. Und dann sollten wir den Russen auch glauben.
Wir haben ja auch eine ganze Reihe von Vorkommnissen erlebt, wo unklar war, was ist Propaganda und was hat wirklich einen Kern in der Wirklichkeit. Und in den vergangenen Wochen hat insbesondere ja ein Hilferuf russischer Nationalisten aus Transnistrien, einem Teil von Moldau, für Aufregung gesorgt, die also sozusagen um den Beistand des großen Bruders in Moskau gebeten haben. Halten Sie es für möglich, dass solche Meldungen und Nachrichten auch konstruiert sind und letztlich nicht auf Transnistrien zielen, sondern auf die westlichen Öffentlichkeiten?
Also vielleicht nochmal zum Anfang zurück. Ich glaube, alles, was gute Propaganda ist, hat nicht nur einen Anker in der Realität, sondern lässt sich unheimlich gut als eine Schablone über die Realität drüber schieben. Je weiter Sie weg sind von der Realität, von dem, was, wenn Sie das Fenster sozusagen aufmachen, rausgucken, was Sie da sehen, umso schwieriger wird die Propaganda oder diese Realitätsinterpretation zu akzeptieren. Dementsprechend ist auch Transnistrien ja keine Konstruktion, die nur vor dem Fernseher passiert, sondern hier hat Russland ja schon ganz, ganz lange, ne, quasi zurück zu den Anfängen des Ende des Kalten Krieges, in Transnistrien eigentlich schon angefangen, Kontrolle zu übernehmen und die russlandfreundlichen Kräfte dort zu konsolidieren, hochzufahren und damit einfach ein Potenzial zu schaffen, dass man immer dann, wenn es braucht, dann man einfach sozusagen den Heizkörper auftritt und die Hitze damit kommt. Also das, was da passiert, das passiert ja real. Aber es ist nicht, und das ist, glaube ich, das Wichtige, nicht das emanzipatorische Interesse irgendeiner unterdrückten Volksgesellschaft, hast du nicht gesehen, sondern es ist was Russland aus dem Kreml heraus steuert und hochfährt und dementsprechend natürlich das für uns macht. Also die kümmern sich ganz doll darum, dass wir die richtigen Informationen kriegen, die auch zeigen, also da sind ja, glaube ich, zwei Messages drin. Das eine ist die Message, und man kann sich das quasi aussuchen, was man nach vorne stellt. Das eine ist die Message, oh wow, da droht uns das nächste Ding. Das ist so eine, wie soll man sagen, so eine Übermannungssache. Verdammt, können wir das überhaupt noch hinkriegen? Das ist für diejenigen, die ohnehin verzagt sind. Ne? Und das andere ist die Message, wow, die Russen haben es echt drauf. Die können uns richtig sozusagen weitere Probleme hier im Grunde genommen machen. Und die dritte Message ist wahrscheinlich, naja, wie kann das denn sein? Also warum haben die Russen vielleicht doch recht? Man hilft da ja auch denen, die unterdrückt sind und so weiter und so fort. Auf einmal wird sozusagen Moldova in eine Unterdrücker-Oppressoren-Perspektive verbracht. Und Moskau steht gar nicht mehr, entweder nicht mehr so schlimm da, sogar als emanzipatorische Kraft. Oder aber als, naja, guck mal, die anderen machen es ja auch. Also man kann unheimlich viel aus dem Menü eigentlich wählen, ne?
Aber war der entscheidende Spin nicht, dass man diese Parallelität zu den Erklärungen von Luhansk und Donetsk geschaffen hat, dass man dachte, das ist das Gleiche wie der Vorlauf zur großen russischen Invasion vor 2 Jahren in die Ukraine. Und das erleben wir jetzt wieder, dass eine russischsprachige Minderheit oder eine russische Minderheit in einem unabhängigen Staat ruft Moskau um Hilfe und sie kommen mit Militär. Und dass man damit im Westen genau dieses Horrorbild erzeugt, dass der Krieg weitet sich aus, er kommt irgendwie näher an die EU heran, dass das genau das ist, was mit diesen Botschaften aus Transnistrien verfolgt wurde.
Ja, sehen Sie, das habe ich anders gelesen. Damit ist es sozusagen, weil es bietet jedem etwas an, wo man sozusagen auf die Nachricht aufsatteln kann. Das ist, glaube ich, das Interessante. So entsteht eigentlich das Thema. Ne? Da wird ein Haken hingelegt und jeder findet irgendwas an diesem Haken. Der Haken kommt aber aus dem Kreml. Das ist das Interessante. Wir haken unsere Realität und auch unsere sozusagen Aufmerksamkeit an einem Haken ein, den Russland uns hingelegt hat. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Meine Interpretation war, okay, die versuchen im Grunde genommen das gleiche Narrativ hier nochmal reinzuschicken, so wie Sie gesagt haben. Das hat einen ähnlichen Plot und wir sollen es sehen, dass es einen ähnlichen Plot hat. Das ist ein bisschen eine andere Spin, als so wie Sie es gerade gesagt haben. Aber letztendlich ist der Punkt, da hat jemand einen Leuchtturm hingesetzt und wir richten uns danach. Oder vielleicht muss man es auch besser als Theaterstück sagen. Das Theaterstück führen wir schon auf, aber Soufflöse oder Regisseur, die im sozusagen vorne sitzen, sind eben nicht wir. Die Bühne und was da auf der Bühne steht und welche die Schritte gemacht werden, das sind Schauspieler. Wir sind die Schauspieler und Russland hat das Stück geschrieben.
Wir haben ja Anfang des Jahres gesehen, dass offenbar über Zehntausende von Fake-Profilen bei Twitter oder X, wie wir heute sagen, Stimmung gegen die Ukraine-Politik der Bundesregierung gemacht wurde. Dass man also, wenn man sich im Netz informiert hat, vor allen Dingen auf Social-Media-Kanälen ganz unterschiedlichen, man immer wieder auf Fake-Profile trifft, die gesteuerte Botschaften aus Moskau verbreiten. Was kann denn eine Gesellschaft wie unsere dagegen tun, dass da sozusagen vollkommen verschwimmt, was Information ist, was Meinung ist und was Propaganda des russischen Staates ist?
Ich finde das eine total schwere Frage, weil entweder man antwortet so mit Plattitüden da drauf, also ne, mehr Awareness schaffen, Desinformation, bla 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 bla. Oder man steigt, glaube ich, richtig tief ein und befasst sich mit den psychologisch-kognitiven Dimensionen, mit der sozialen Dimension von Social Media und all den anderen Sachen. Und natürlich kann man immer große, oberlehrerhafte Ratschläge geben nach dem Motto, ja, da muss man sich halt ordentlich informieren. Wenn ich das jetzt in den Bildungsalltag meiner Kinder integriere oder versuchen wollen würde, dann gibt's bei denen die Awareness an vielen Punkten hier und da nicht. An anderen Punkten gibt's die total hypermäßig, ne? Also ich finde das total schwer, da so ein Rezept zu finden. Aber Sie haben natürlich total recht. Die Frage, wie man, ja, die fundamentale Unterscheidung zwischen wahr und falsch heute trifft, ist extrem schwierig geworden. Oder sie kostet zumindest Zeit. Ne? Und Qualität ist gar nicht mehr so das, was irgendwie der Check von früher, das, was in der Tagesschau oder bei heute Nachrichten läuft, das ist dann halt auch richtig. Das haben wir ja gesehen, dass in den letzten 2 Jahren Krieg und davor Corona viele Sachen in Frage gestellt worden sind durch andere Informationen, die halt überhaupt gar keinen Qualitätscheck durchgelaufen haben. Also ich weiß es nicht. Ich bin am Ende des Tages eher Konsument, wobei das stimmt nicht. Wir beide machen ja auch hier sozusagen, wir sind ja Teil des Systems und Podcast macht man ja auch noch nicht so wahnsinnig lange und es gibt auch keine Quellen, die hinterlegt sind bei dem, was wir hier machen. Also irgendwo sind wir mittendrin in der Luhmannschen Systemtheorie vom System, das sich selbst am Leben erhält.
Da blitzte bei Ihnen gerade so ein Funke von Selbstreflexion auf.
Das habe ich
natürlich
nicht.
Ist es so, dass wir jetzt viel über russisch, dass wir jetzt viel über russische Propaganda gesprochen haben. Aber wenn das tatsächlich so eine wirkungsvolle und dazu wohl auch ziemlich preiswerte Waffe in Krieg und Konflikten ist, gibt es dann irgendeinen Grund anzunehmen, dass sie nicht auch von Russlands Gegnern eingesetzt wird? Von den USA, der NATO, von Deutschland und natürlich auch von der Ukraine selbst?
Das kann man befürchten. Und ich glaube, das sehen wir ja auch schon, wenn wir in die sozialen Medien reingehen, dann ist das sozusagen ja Propagandakrieg, den die NATO gestartet hat und diesen ganzen Geschichten. So, das heißt, da sind, wie soll man sagen, fundamentale rote Linien, die wir in einer Demokratie haben, die werden teilweise von Leuten, die diese Medien konsumieren und sich daraus ihre Meinung bilden, gar nicht mehr als existent betrachtet. Dass wir bestimmte Dinge einfach mal so nicht tun. Das scheint wegdiskutierbar zu sein. Und das erschreckt mich, glaube ich, dabei eigentlich am meisten. Auch weil man natürlich jetzt nicht jedes Mal den Proof antreten kann, dass eine Nachricht XYZ nicht in der NATO, sozusagen nicht aus der NATO kommt, nicht aus dem Staatsapparat kommt oder sonst irgendwas. Oder aber, das passiert ja natürlich auch manchmal, dass es einfach sozusagen auch ein menschlicher Fehler gewesen ist, wo Leute einfach was falsch gemacht haben. Und dieses Unterscheiden zwischen intentional Sachen falsch kommunizieren und dem, ich habe es aber nicht besser gewusst, da gebe ich offen zu, das verschwimmt manchmal. Und ich finde, wir hatten das jetzt gerade letzte Woche in einer Diskussion im Deutschlandfunk, das Verschwimmen zwischen, naja, wir machen halt Radio so, wie wir es die letzten 30 Jahre gemacht haben, auch mit sozusagen einer bestimmten intellektuellen Perspektive da drauf. Und wir sind auch nicht bereit, unseren Rahmen, indem wir Programm gestalten, eigentlich zu hinterfragen und uns damit anzupassen an eine neue Realität oder zumindest fragen, wo müssen wir uns anpassen an eine neue Realität. Und dieser Krieg ist ja so eine neue Realität. Das eröffnet natürlich Räume für Kritik. Früher war alles folgenlos. Ne? Da hat keiner gefragt, ob sie eher links oder eher rechts in ihrer Programmgestaltung politisch stehen oder nicht. Das war alles theoretisch. Man hatte Raum für alles. Alle konnten alles sagen. Und der besondere Unterschied in den letzten Jahrzehnten war, ihre Meinung hatte in Anführungsstrichen keine Folgen, weil wir konnten das alles abmoderieren. Weil wir eine Wohlstandsgesellschaft waren auf der einen Seite und existenzielle Fragen von Krieg und Frieden, Leben und Tod nicht da gewesen sind. Jetzt sind die auf einmal da. auf der einen Seite. Und was dann passiert ist, auf einmal merken wir, zur Debattenkultur gehört auch, Meinungsfreiheit zu haben, ja, aber auch der Effekt, oh shit, meine Meinung bleibt nicht hinterfragt. Ich kriege auf einmal eine Antwort auf diese Meinung und die kann ich nicht einfach mehr wegwischen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und dann ist natürlich da die Flucht in den Resonanzraum, in die eigene Bubble, wo man gestreichelt wird und wohlige Wärme herrscht von Gleichgesinnten, ist fast schon normal menschliches und fast schon archaisches Verhalten. Ich kehre zurück an das wärmende Lagerfeuer, oder?
Ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen.
Ich weiß.
Und danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Die Lage international. Die nächste Folge gibt es am Freitag nächster Woche bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Schön, dass Sie dabei waren und ich hoffe, Sie sind es nächste Woche wieder. Ein schönes Wochenende.
Bis nächste Woche.